Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der frechen Fragen an Chefärzte 2026. Heute haben wir ein interessantes Thema und gleich zwei Gesprächspartner. Und jetzt werde ich versuchen, dass ich mich nicht verspreche. Und zwar geht es um die Kooperation und das interdisziplinäre Arbeiten in einem muskuloskeletalen Zentrum. Und zwar habe ich eingeladen den Chefarzt Professor Mutas Juja. Hallo.
Hallo Frau Geil, grüße Sie.
Und ebenso bei uns heute bei den frechen Fragen Dr. Daniel Wacziakowski, Leiter des Endoprothetikzentrums und Departmentleiter Orthopädie. Herzlich willkommen.
Hallo, grüße Sie.
Sie arbeiten interdisziplinär zusammen mit den Patienten. Was bedeutet das in Ihrem Zentrum konkret?
Also konkret bedeutet das, wir den Patienten als ein Mensch betrachten. Wenn ein Patient zu uns mit Beschwerden kommt, zum Beispiel Schulterbeschwerden, das kann sowohl ein Schulterproblem sein, kann aber auch ein Problem im Bereich der Halswirbelsäule. Und diese Kooperation zusammen ist am Ende im Interesse des Patienten, damit wir auch eine richtige Diagnose feststellen können. Das Gleiche auch dann, und da kriegen wir auch viele Patienten, die zum Beispiel mit der Diagnose Tennis-Ellenbogen kommen. Und das ist letzten Endes kein lokales Problem im Ellenbogen, sondern eher ein C7-Symptomatik zum Beispiel von der Halswirbelsäule. Das Gleiche betrifft auch die Lendenwirbelsäule. Wenn ein Patient mit Knieproblematik kommt, und da sind viele Patienten, man muss in der Lage sein zu unterscheiden, ist das tatsächlich ein Knieproblem oder ist das ein radikulärer Schmerz, der letzten Endes dann von der Etage L3 zum Beispiel der Lendenwirbelsäule dann herkommt. Und wir führen halt die Sprechstunde für die Wirbelsäulenchirurgie, aber auch für die Orthopädie. Und jetzt unter dem Dach Muskuloskeletales Zentrum gibt es ständig diese Kooperation. Und wenn ich jetzt mal einen Patienten sehe, wo ich der Meinung bin, okay, das ist das Knie, dann kommt Herr Wacziakowski da rein und guckt direkt das Knie und andersrum und profitiert letzten Endes ist der Patient. Und das finde ich ein sehr großer Vorteil und ein Schritt nach vorne, um die Sicherheit für die Patienten zu gewährleisten.
Professor Juja hat das sehr schön dargestellt. Ja. Wir sind beide Orthopäden, aber wir sind ein bisschen anders spezialisiert. Ja? Und die Spezialisierung heißt auch, dass wir auch auf eine Sache fokussiert sind. Und damit, dass wir zusammen kooperieren, haben komplette Abdeckung der Beschwerden von den Patienten.
Sie behandeln oder Sie forschen nach den Ursachen und machen nicht nur eine reine Symptombehandlung. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also Symptombehandlung, da kann man dann natürlich, wenn der Patient mit Schmerzen kommt, da kann man ihm dann Schmerzmittel dann geben, aber das ist dann nicht die Lösung. Man muss da erstmal rausfinden, wo kommt dieser Schmerz dann her? Und die richtige Diagnose ist der erste Schritt für die richtige Behandlung. Das ist das. Und dann noch ein Aspekt auch in OP-Saal kooperieren wir dann zusammen. Wenn zum Beispiel ein Patient mit einem Beckenringfraktur zu uns kommt, dann gibt es eine Kooperation, dass wir zum Beispiel aus Sicht der Wirbelsäulenchirurgie den dorsalen Ring versorgen und die Kollegen Orthopädie und Unfallchirurgie versorgen den vorderen Ring zum Beispiel. Und da ist immer eine ständige Kooperation zwischen uns beiden.
Wie sieht denn so ein typischer Weg eines Patienten, der zu Ihnen kommt, der überwiesen wird? Wie sieht so ein typischer Weg bei Ihnen in der Klinik aus?
Ja, da ist immer eine Sprechstunde. Wacziakowski hat seine Spezialsprechstunde. Ich habe auch meine Spezialsprechstunde. Und ist dann so gelegt, dass wenn der Patient in der Sprechstunde ist, der Patient braucht sich gar nicht drum kümmern. Also er ist einmal in einer Sprechstunde von den beiden und wir filtern quasi dann die Patienten und sagen, ja okay, aber dieser Patient braucht noch eine Meinung von einem Gelenkexperten. Ja, dann rufe ich Herrn Wojciechowski an zum Beispiel und dann kümmert sich um diesen Patienten und andersrum auch. Mhm. So.
Das sehen wir sehr häufig auch in der Sprechstunde. Die Patienten sind schon zuerst verteilt, aber kommen mit Hüftbeschwerden oder Oberschenkelbeschwerden und wir untersuchen die Patienten und dann sagen wir, das passt nicht wirklich zur Gelenksymptomatik. Und das ist besser, dass wir auch trotz Arthrose am Hüftgelenk, dass wir auch die Kollegen von Wirbelsäulenchirurgie einladen. Ja? Und dann können wir auch sagen, Patient könnte auch Rückenschmerzen. Die älteren Patienten haben sehr häufig auch mehrere Symptome, mehrere Beschwerden, also mehrere Änderungen an der LWS, an großen Gelenken. Aber dann können wir uns fokussieren, was im Vordergrund steht, wo wir eventuell die Therapie anfangen sollen oder dürfen, dass die Patienten am besten profitieren.
Das hat ja auch was damit zu tun, dass man, ich sag mal, den Lebensstil sich anschauen muss. Wie alt ist dieser Patient? Was hat er für eine Vorgeschichte? Macht er zum Beispiel auch viel Sport, was mitunter auch nicht gut sein kann, ne, wenn man exzessiv Sport macht? Wie wird denn sichergestellt, dass diese Behandlung wirklich so individuell ist und auf den Patienten passt?
Ja, es ist unfair den Patienten gegenüber, dass wir erwarten, dass der Patient den richtigen Arzt findet. Weil ich als Patient mit Hüftschmerz zum Beispiel, ist dann nicht meine Aufgabe zu differenzieren, ist das ein lokales Problem in der Hüfte oder ist das ein Nervenproblem von der Wirbelsäule. Das ist die Aufgabe des Arztes und er braucht sich nur sich zu begeben und dann ist das unsere Aufgabe, gemeinsam zusammen dem Patienten dann zu helfen. Und das ist für jeden Patienten natürlich individuell. Die Entscheidung wird das dann halt getroffen.
Also trifft die Symptomatik, die Beschwerden, die makroskopische Änderungen im Röntgenbild. Aber wichtig ist, dass wir wirklich suchen, was am meisten am Patienten am Herzen liegt, okay, also wo er die Hilfe braucht, müssen auch ehrlich bleiben. Also die alten Patienten haben mehrere Beschwerden. Wir können nicht die komplett neu operieren oder komplett neu wieder darstellen. Und da müssen wir sagen, wir helfen ihnen mit dieser Symptomatik und das ist für sie Vorteil und sie können wieder laufen. Also die Patienten wollen, die Älteren wollen, dass sie schmerzfrei laufen, dass sie eventuell auch ruhig schlafen, dass sie nicht Schlafschmerzen haben, Ruheschmerzen haben. Die aktive oder jüngere Patienten, die wollen auch Sport treiben. Also das ist eine andere Gruppe von den Patienten. Aber wichtig für uns, dass wir Schmerzlinderung von uns, die Patienten, bekommen. Das ist unsere Hauptaufgabe.
Und die wollen ja auch, dass man in Bewegung bleibt, auch die älteren Patienten.
Ja, genau. Ja. Also das Ziel einer Operation bei älteren Menschen ist, dass die Mobilität erhalten bleibt. Das ist dann das Hauptziel. Und die Selbstständigkeit, weil wie wir alle wissen, leben viele ältere Menschen heutzutage ganz alleine und die müssen selbstständig bleiben. Ansonsten sind die auf Hilfe zugewiesen und müssen die in ein Heim oder wie auch immer dann leben. Und das ist dann unsere Aufgabe, diese Mobilität wiederherzustellen, soweit das geht natürlich. Ja.
Auch mit allen Folgen dann fürs Herz-Kreislauf-System und so weiter und so fort, wenn sich jemand nicht bewegen kann oder Schmerz vermeiden möchte.
Auf jeden Fall.
Ja. Frage. Bei Unfallverletzungen zählt ja oft die Zeit. Wie stellen Sie es sicher, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden, die Patienten, die da ankommen, natürlich nach einem Unfall an der Nota ankommen, die beste Versorgung bekommen.
Dann diese Versorgung läuft nach Standarden. Also das ist alles standardisiert. Also so je nach Verletzung, ob das leichte oder schwere Verletzung ist. Es gibt dann Traumateam, jeder weiß, was er machen soll. Das liegt nicht an Orthopäde oder Wirbelsäule. Das sind alle dazu geeignet, wirklich die Schwerverletzte auch zu versorgen. Und wir müssen dann auch entscheiden, wann diese Verletzung zu versorgen ist, ob wir beispielsweise abwarten müssen, ob wir zuerst den Patienten stabilisieren müssen oder ob das akute Verletzung ist, zum Beispiel Handgelenkfraktur ist, welche gleich ins Saal gehen muss, beispielsweise offene Fraktur, oder ob wir beispielsweise 2-3 Tage zu planen haben und dann kann auch Patient nach Hause gehen, kommt zu uns am Tag der Operation.
Okay, und die Verzahnung zwischen den Orthopäden, Unfallchirurgen und der Wirbelsäule läuft dann quasi auch automatisch.
Ist automatisch und beispielsweise wenn schwerverletzte Patienten in die Nota kommt, sind beide Dienste, auch Wirbelsäulechirurg und auch die unfallchirurgische orthopädische Dienst ist angerufen und wir kooperieren zusammen in der Nota und dann machen wir Entscheidungen, also wer dann sich weiter kümmert, ob das beispielsweise eine nötige und akute Wirbelsäulenoperation nötig ist oder ob Patient Schenkel Bruch hat und dass wir als Orthopäden und Unfallchirurgen auch dann zügig vorbereiten und operieren müssen.
Okay. Beide Professionen, die Sie haben, haben ja quasi zum Ziel, Bewegungen wiederherzustellen. Und Bewegungen, Sitzen ist ja das neue Rauchen. Sitzen ist das neue Rauchen. Also wer sitzt, macht was falsch im Leben. Und Bewegung gilt als Medizin. Welche Rolle spielt denn präventive Bewegungstherapie in Ihrem Zentrum? Gibt es da, ich sag mal, auch ein Motivieren der Patientinnen und Patienten, die sich noch quasi innerhalb der Therapie befinden, also die nicht schon wieder nach Hause oder fertig therapiert sind?
So, die Patienten, welche wir operieren, bekommen selbstverständlich Physiotherapie, Mobilisierung auf Station. Ja, das ist so Teil der Therapie und auch ist sehr wichtig. Also die frühe Mobilisierung nach Prothesen spielt eine entscheidende Rolle, also dass wir auch die Risiken minimieren, dass die Patienten wirklich auf die Beine kommen, dass die nicht Kraft der Muskulatur verlieren. Die präventive, langzeitige Physiotherapie, so das muss noch vor dem Krankenhaus stattfinden. Also das ist in Praxis von Orthopäden oder in der Praxis von Hausärzten. Wir müssen auch ehrlich bleiben und sagen, dass die Patienten sehr oft nicht aktiv bleiben wollen.
Okay.
Also das ist
bisschen faul, oder?
Kleineres Teil. Wir müssen nicht sagen, dass die faul sind. Also das will ich nie so sagen. Aber wenn die Patienten sich längere Zeit nicht bewegt haben, dann kam beispielsweise Kniegelenkschmerz und dann sie sind noch mehr beweglich. Und das ist nie so einfach, wieder auf die Beine kommen. Auch beispielsweise, wenn der Befund am Knie nicht zur Operation führt.
Ja. Ja.
So die Muskulaturaufbau, wenn die Patienten für längere Zeit immobil sind, wegen Schmerzen oder wegen Verletzung, ist sehr schnell und ist schneller, wenn die Patienten 60 oder 80 Jahre alt sind, als wenn wir 20 Jahre alt waren.
Ja, ist klar. Und präoperative Bewegung?
Wir sagen immer, Bewegung ist sehr, sehr wichtig für das Gelenk. Wenn man ein Gelenk kaputt machen möchte, dann dieses Gelenk einfach fixieren. Und das sehen wir heutzutage öfter natürlich als früher, auch in der jungen Generation. Ja, wenn die jungen Menschen jetzt mal am Computer oder am Handy die ganze Zeit so sitzen und bewegen den Kopf gar nicht, weil die so fixiert sind am Schirm, dann bekommen die auch Beschwerden an der Halswirbelsäule. Weil man muss immer auch, wenn man da das machen muss, beruflich oder wie auch immer, man muss immer Kopf dabei bewegen. Pause machen, Kopf einfach bewegen. Die Bewegung an sich ist sehr gut. Das betrifft alle Gelenke. Das gleiche auch für das Sitzen. Also das Sitzen für eine längere Zeit ist nicht gut für die Lendenwirbelsäule. Muss man immer stehen, laufen, sitzen, liegen.
Ja.
Diese Mobilität im Wechsel ist immer wichtig für alle Gelenke. Das sagen wir als präventive Maßnahme für alle Patienten.
Ja. Ernährung beeinflusst ja auch Entzündungsprozesse im Körper.
Ja, das ist dann die Ausrede immer. Ja. Wenn wir sagen, bewegen ist sehr wichtig, dann kommt der Patient, beziehungsweise wenn der Patient jetzt mal adipös in die Sprechstunde kommt, wir sagen, ja, okay, aber das ist dann natürlich mehr Last für die Gelenke. Mhm. Nicht nur für die Wirbelsäule, sondern aber auch für die Hüfte, für das Knie.
Ja.
Ja, aber ich kann mich nicht bewegen, weil ich das Schmerzen habe. Und da ist dann natürlich dann diese Abwägung. Ja, ja. Okay, aber da muss man natürlich einen Kompromiss finden. Und sehr vorteilhaft hier in Bad Berka finde ich, dass wir auch eine Sprechstunde haben für Ernährungsberatung. Mhm. Und das nutzen wir auch oft, wenn der Patient in die Sprechstunde kommt, und dann bin ich in der Lage, dann einzuschätzen, okay, ist der Befund so von fortgeschritten, dass er doch jetzt dann operiert werden muss, ohne zu warten auf Optimierung der Bedingungen, oder der Befund ist zwar da, erklärt auch die Beschwerden, aber ich kann warten, bis die Bedingungen besser sind, indem ich den Patienten direkt eine Etage tiefer dann schicke zu unserer Ernährungsberatung dann. Und dann warten wir 6 Monate. Und für diese Problematik haben wir auch das komplette Spektrum der Behandlung für Adipositas, einschließlich Operationen auch.
Ja.
Also unsere Viszeralchirurgen sind auch jetzt spezialisiert auch darauf, dass wenn man Adipositaschirurgie braucht, dann wird auch hier im Hause durchgeführt.
Okay.
Und das ist sehr, sehr vorteilhaft.
Okay.
Also ich habe persönlich Patienten in meiner Sprechstunde, die zurückkommen und einer hat 40 Kilogramm tatsächlich abnehmen können.
Nach einem halben Jahr?
Ja.
Ja.
Also das war wirklich eine Hausnummer.
Da geht es dann quasi so ums Abnehmen, aber wird da auch so auf anti-entzündliche Ernährung geachtet?
Ja, ja.
Also da gibt es ja bestimmt weniger Zucker.
Das komplette Spektrum der Beratung dann ist dann da verfügbar.
Ich glaube, das merken manche Leute gleich sofort, wenn sie sich anders ernähren.
Absolut.
Das ist sogenanntes metabolisches Syndrom.
Ja.
Also das ist nicht nur, dass die Patienten Übergewicht haben. Die haben schlechtere Heilung. Also die haben andere Hormonfunktionen. Und in der Endoprothese ist Übergewicht mit großen Zahl von Komplikationen verbunden. Ja, wir müssen auch sehen, wenn die Patienten abnehmen, dann manche Beschwerden verlieren sich. Ja, also wenn die Muskulatur gut funktioniert, auch wenn das Gelenk kaputt ist, kann das Gelenk weiter funktionieren. Wir müssen auch sagen, viele Patienten sagen, dass die nicht Sport treiben oder dass die nicht aktiv sind, weil die kaputte Gelenke haben. Mhm. Ich muss aber ehrlich sagen, es existieren keine Studien, welche gezeigt haben, dass die Patienten nach Endoprothese abnehmen können. Mhm. Die haben keine abgenommen. Eventuell ist es auch so, dass die Patienten nach Prothese schneller zum Kühlschrank gehen können.
Genau,
ja. Aber das geht allgemein um Gesundheit. Bei uns spielt das eine große Rolle. Wir messen auch Übergewicht von Patienten. Und die Patienten, welche wirklich nicht so optimale Arthrosezeichen haben, aber großen Übergewicht, ist wirklich sehr riskant zu operieren. Wir müssen die Hinweise aufklären und sagen, das geht um viel. Und wenn sie abnehmen, entweder verlieren sie die Probleme oder sie können auch von der Operation mehr profitieren.
Das ist eigentlich eine schöne Motivation auch, ne? Vielleicht. Ja, da, vielleicht.
Ist vielleicht, aber wir müssen auch realistisch sehen, das ist aus meinem Barbeka wirklich großer Vorteil, dass wir die Unterstützung für die Patienten hier haben im Haus. Das ist nicht einfach bei älteren Leuten, also was abnehmen, wenn sie sich nicht so viel bewegen können, weil die schon Gelenkbeschwerden oder Wirbelsäulebeschwerden haben. Ja, da müssen wir realistisch sehen, dass die Diät, welche nicht fachlich unterstützt ist, Schädigung ist.
Ja, Okay. Viele, Sie haben es schon gesagt, gerade ältere Patienten, auch Patienten, die auch noch weitere Erkrankungen haben, ist ja auch so eine Problematik. Wie können Sie sicherstellen, dass quasi diese multimorbiden Patienten hier gut therapiert werden können? Weil solche Eingriffe sind ja, ich sag mal, kein Pappenstiel.
Ja, ja. Also das ist auch ein großer Vorteil vor Ort in Bad Berka, dass die Infrastruktur für die Therapie dieser Patientengruppe sehr gut ist. Also wir haben eine große intensivmedizinische Abteilung. Wir haben auch ein großes Herzzentrum. Wir haben eine große Lungenabteilung. Und das sind wichtige Säulen für die Betreuung dieser Patienten. Und dadurch, dass die viele Patienten jetzt mal tatsächlich älter und multimorbid geworden sind, sind wir auf die Idee gekommen, dass wir bei uns im Muskuloskeletalzentrum im Team einen Internisten haben, einen Geriater. Also der ist spezialisiert für Medizin der älteren Menschen aus der internistischen Seite. Klingt ein bisschen außergewöhnlich, dass wir sind alle Orthopäden und wir haben einen Internisten, der mit uns die Visite macht. Aber das bringt tatsächlich viel, viel Qualität in der Versorgung, auch für die medikamentöse Versorgung, für die internistischen Aspekte. Ja. Und seitdem der Kollege bei uns an Bord ist, habe ich persönlich gutes Gewissen, diese komplexe Gruppe von Patienten zu versorgen.
Ja. Müssen die Patienten vorbereiten. Also das ist wirklich wichtig, dass wir Geriater haben, dass wir starke Anästhesisten haben, dass wir Herzzentrum hier haben, dass wir die Patienten untersuchen können und eventuell die Patienten so vorbereiten. Wir müssen aber auch so sehen, die Operation ist Anfang der Therapie, also unserer Therapie. Das ist sicher, was wir machen wollen, aber wir müssen auch nach der Operation die Patienten weiter versorgen. Ja, wir müssen weiter Maßnahmen machen, dass die wirklich von dieser Operation profitieren. Mhm. Ja, dass die Patienten sind manchmal wirklich so schwer krank, dass wir überlegen, ob die zur Operation geeignet sind. Mhm. Und dann kommen unsere Anästhesiologen, dass die sagen, ja, so diese Maßnahmen brauchen wir noch, dass die Operation möglich ist. Und sind Operationen, welche sagen, sind fast vital, von vitalem Grund. Das heißt, wenn die starke Arthrose mit Hüftkopfnekrose haben, die Patienten bleiben, dann liegen mit starken Schmerzen auch in der Ruhe.
Ja.
Dann ist fast, dass wir die Patienten unbedingt operieren müssen. Aber wenn die stark krank sind, dann müssen die vorbereiten. Also wir müssen wirklich die Risiken minimieren. Die bleiben trotzdem da, aber wir wollen, dass die Patienten wieder laufen. Ja. Also dass das auch, wenn ein Patient im Bett bleibt, also wenn flach liegt, wird für das Herz das nicht besser.
Ja,
genau. Und da möchte ich wirklich betonen, dass man diese individualisierte Therapie für jeden Patienten, da kann ein Patient, also zwei Patienten mit dem gleichen Befund in der Wirbelsäule kommen. Und dann sagen wir bei dem einen Patienten keine OP und bei dem anderen jetzt doch OP, weil man muss den Menschen als ganz betrachten.
Ja.
Und wenn einer multimorbid mit verschiedenen Nebenerkrankungen, wo es kein Besserungspotenzial gibt für diese Nebenerkrankungen und der Befund nicht so gravierend ist, dann würde ich eher keine OP machen und bei einem anderen Patienten, wo ich sehe, okay, da hat er Potenzial, dass durch die OP eine Besserung gibt für die Beschwerden und er kann die OP gut verkraften, dann machen wir auch die OP.
Es geht ja letzten Endes um Lebensqualität.
Ja.
Wir haben über Menschen gesprochen, die sich kümmern um die Patienten, viel darüber reden, was ist die beste Lösung. Wie hoch ist denn quasi der Anteil von KI-basierter Diagnostik jetzt bei Ihnen im Zentrum?
Wir fangen damit an, also das ist eher aus experimentell, also das ist noch nicht in den Alltag, so die KI-basierte, ich muss sagen, das ist manchmal eher von Patientenseite, also dass die mit KI prüfen, welche Erkrankung die haben können und dann kommen manchmal schon mit Diagnose zu uns und wollen von uns die Bestätigung haben, ja. Nicht, dass das manchmal komplett falsch ist, aber müssen auch ehrlich bleiben. Die brauchen noch ein bisschen mehr als jetzt jetzige KI, zum Beispiel in Google sagt. Also die brauchen ein bisschen mehr. Die brauchen ein bisschen Führung und wenn die nicht zu steuern sind, ist auch schädlich. Also dass, wir müssen gemeinsam den Weg von Erkrankung gehen. Also das, die müssen die unsere Therapie unterstützen und wir müssen auch anbieten, wo die Patienten Probleme haben. Also das hat Vorteile und Nachteile, aber allgemein die Patienten oder wenn wir sagen, wir haben ältere Patienten, die Enkel haben mehr Informationen und sind manchmal auch mehr ehrlich, was die haben wollen oder was die verbessern
können. Okay, stört Sie das?
Wie gesagt, wenn die zu steuern sind, nicht. Ich kann auch dann ehrlich kommunizieren. Ich muss leider sagen, die alte Patienten, ich befasse mich mit Wechselendoprothetik und dort ist die Komplikationsrate hoch. Also ja. Das sind große Eingriffe, also helfen den Patienten. Aber die Risiken sind für Patienten hier und wir müssen auch die minimieren. Und ich muss aber die mögliche Komplikation nach Operation mit Angehörigen, auch mit dem Patienten besprechen. Na, die Patienten sind so, die können akzeptieren, wenn Komplikation kommt, aber was die nie akzeptieren, wenn vorher gelogen wurde.
Ja.
Also das dürfen wir nicht machen, müssen ehrlich bleiben. Manchmal sagen wir eher ein bisschen schlechtere Ergebnisse, dass wir dann Lob bekommen, aber nicht, dass die Patienten sich wundern, dass irgendwelche Komplikation gekommen ist, welche aber Beispiel wegen allgemeinen Zustand vom Patienten hochwahrscheinlich war.
Okay.
Also da bestätige ich absolut natürlich die Aussage von Herrn Wojciechowski. KI ist natürlich alles, was modern ist, begrüßen wir. Wir müssen das kritisch prüfen und aber auch anwenden, ohne dass da Schaden entsteht. Das ist sehr, sehr wichtig. Was bei uns zum Beispiel im Zentrum im Hintergrund läuft, ist zum Beispiel eine Entlastung der Ärzte, indem wir KI anwenden für Briefschreibung zum Beispiel. Also das haben wir da jetzt neuerlich implementiert in der Sprechstunde, dass KI im Hintergrund dann läuft einfach um Optimierung der Brieferstellung und um die Zeit für die Ärzte auch besser auszunutzen. Das ist wird verwendet und datenschutzgerecht auch. Also wir können nicht jetzt mal ChatGPT anwenden, um Brief dann herzustellen, sondern hier durch unsere Kollegen entwickeltes Programm, damit das auch datenschutzkonform dann ist. Und ansonsten dann die modernen Anwendungen sind natürlich tagtäglich
ist klar.
Verfügbar. Also zum Beispiel die teleradiologische Anbindung mit den anderen Häusern in der Umgebung. Das läuft sehr, sehr gut, weil wir ein großes Haus sind. Wenn in den benachbarten Krankenhäusern Patienten gibt, wo die Kollegen nicht weiterkommen, dann werden wir konsultiert und da werden die Bilder an uns dann geschickt, teleradiologisch, also Telemedizin sozusagen. Und dann schauen wir, ob wir den Patienten operativ helfen können oder ob wir einen Tipp gibt dann für die Kollegen, nee, das ist dann lieber konservativ, macht so und so. Okay. Das ist so ein Service, was wir da jetzt mal so anbieten und das funktioniert auch sehr gut.
Ja. Wir haben eben viel auch über Operationen gesprochen und Sie haben es eben kurz erwähnt, so konservative Therapien beziehungsweise auch, ich sag mal, Trainings, gerade bei Erkrankungen wie chronischer Arthrose. Gibt es inzwischen, ich sag mal so, den Weg wieder zurück zu klassischen Therapien und ein bisschen weniger weg von wir operieren gleich? Oder habe ich das jetzt zu frech gesagt?
Nein, also ich sage immer, in der Wirbelsäulenchirurgie, die erste Operation ist die wichtigste Entscheidung. Und es ist leider oft so, dass diese erste Entscheidung die falsche Entscheidung ist, dass man überhaupt den Patienten operiert. Das sehen wir oft durch die Größe des Zentrums, dass wir auch dann, wie Herr Wojciechowski gesagt hat, viele Wechsel, so Endoprothetik oder halt Revisions-OP an der Wirbelsäule, wo wir sagen, okay, man hätte aber die erste OP nicht machen müssen. Aber das Problem, wenn das einmal gemacht worden ist, dann muss man nochmal ran, um das zu optimieren oder weiterzumachen. Und das ist, was wir immer in der Sprechstunde sagen, wir bieten die OP an, wenn es da keine Alternative gibt. Und wir sagen auch dem Patienten ehrlich, was für Alternativen es noch gibt und was für Konsequenzen es geben könnte nach der OP. Also die Aufklärung ist sehr, sehr wichtig.
Ja. Müssen Sie viele Revisions-OPs machen? Sehen Sie da viel?
Ja, also da, wie gesagt, also das große Zentrum der Wirbelsäulenchirurgie in Bad Berka, da kommen viele Patienten, die auswärts voroperiert sind. Und das ist repräsentiert schon einen sehr großen Teil der Patienten.
Wir sind ja auch aus Beinzentrum auch wiedergeboren, viele Operationen. Ja. Sie haben vorhin sehr schön erzählt, wie das ist, wenn man einen Eingriff plant und die Patienten, also den Patienten auch reinen Wein einschenkt und dass es gar nichts nützt, wenn man sagt, ach, nach der OP wird alles wieder schick, sondern man muss das richtig machen. Aber es gibt ja auch sehr viele Patienten, bei denen man jetzt auf den Bildern nichts findet, die aber, ich sag mal so, hoch verspannt sind, sodass man auch sagen kann, die Psyche scheint bei manchen oder auch der Lebensstil scheint eine große Rolle zu spielen. Wie gehen Sie in Ihrem Zentrum mit der Thematik Stressreduktion um und wie arbeiten Sie auch mit Psychologinnen und Psychologen, mit auch entsprechenden Physiotherapeuten zusammen? Gehört das alles mit zum Programm?
Also zuerst müssen wir diese Patienten erkennen. Das ist sehr wichtig und sind auch unsere Leitlinien, Beispiel bei der Knie- und Hüftendoprothetik, dass diese Indikation nicht diese Patienten nachfühlen. Also dann gehören die nicht zur Operation. Ja. Das haben wir wirklich Begründung, also Beispiel, wenn manche Symptome nicht stimmen, wenn die Patienten keine Physiotherapie vorher hatten, wenn die keine Schmerztherapie hatten. Es gibt immer auch Ausnahmen, warum ich den Patienten operieren will. Und dort steht Beispiel Nekrose des Knochens. Also Nekrose des Knochens, dann wenn ein Teil des Knochens stirbt, dort erwarten wir von dieser Konservation die Behandlung nichts. Aber wenn Patient im Röntgenbild gesunde Gelenke hat, wenn er auch gute Beweglichkeit, gute Funktion hat, das ist nicht möglich, den auf den Tisch liegen und den Ort zu operieren. Das ist von unseren Standards dann so gemacht, dass wir es ausführen und wir sagen, warum das nie so geht. Wir kooperieren mit ambulanten Ärzten und dann wir empfehlen eventuell die weitere Therapie. Ja, wir sagen, es ist nötig noch die Physiotherapie, Gewicht abnehmen, also weitere, wir sagen, sagen, psychologische Konsultation. Mhm. Ja, oder manchmal ist auch so, die Patienten haben auch chronische Schmerzen. Also zum Beispiel auch Tumorpatienten, ja, welche nicht optimale Einstellung der Schmerztherapie haben. Ja, und müssen dann sehr überlegen, ob die Nutzung der Operation überhaupt da ist und ob wir diesen Patienten überhaupt operieren können. Also dass so, wenn eine konservative Therapie gibt, wo wir den Patienten besser helfen können, müssen bevorzugen.
Ja. Ja,
also das ist allgemein, und wir dürfen nur die Patienten operieren, wo wirklich sicher Nachweis ist, dass diese Beschwerden haben. Ja. Und damit jeder Patient, welcher zur Prothese kommt, hat standardisierte Liste von Fragen, wo der Arzt es ausfüllen muss und muss bestätigen, dass diese Arthrosezeichen, Beschwerden, Physiotherapie, Bewegung, Einschränkungen dort gibt.
Ja.
Und wenn nicht, muss auch einfach schreiben, nicht nachgeführt.
Ja.
Es ist weiter konservativ oder muss Ausnahme schreiben. Also sind auch Ausnahmen, wir sagen Knochen, aber könnte auch beispielsweise Metastase sein. Also das dauert, müssen wir dort gehen, sagen, Patient muss trotz seiner Therapie auf die Beine kommen und müssen die Lebensqualität retten.
Ja.
Also das ist sehr wichtig. Ist damit komplett ausgeschlossen, dass diese Patienten nur wegen sagen, Schmerzen, das ist individuell.
Ja.
Also sind harte Patienten, welche aus fast dissimulieren, haben eventuell Angst und sind Patienten, welche sehr empfindlich sind.
Ja. Es gibt Leute, die wollen zum Arzt, weil sie auf einen Legostein getreten sind, und andere, wenn quasi, ich sag mal, ein halber Hammer quasi drin steckt im Fuß. Ne?
Also und dann müssen wir vermeiden, weil diese Patienten, welche schon große Schmerzen vor Operation ohne Grund haben, die werden diese Schmerzen auch nach Operation haben.
Ja.
Also sind ein paar schon Untersuchungen oder Tricks, wo wir die Patienten sehen. Ich lade die in die Sprechstunde ein und ich schaue schon an, wie der Patient aufsteht, wie zu mir läuft. Also wenn er einfach gerade läuft, komplett elastisch und dann in der Sprechstunde sah, dass er starke Schmerzen hat, muss ich wirklich sehr aufpassen. Also das ist manchmal ich bekomme mehr Informationen, wenn ich meinen Bericht schreibe und ich schaue an, wie der Patient sich auszieht oder wie der anzieht, also wie er beweglich ist. Und dann sind manchmal auch große Unterschiede, sagen, dem kann ich nicht helfen. Und die ambulante Therapie muss ausgeschöpft werden.
Okay.
Da würde ich ja auch mal die gute Infrastruktur von Bad Berka betonen, weil das sehen wir sehr oft auch im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie. Und da haben unsere Neurologie-Kollegen auch große Erfahrung in der Psychosomatik, dass sie da wirklich mit uns zusammen rausfiltern können, wird der Patient tatsächlich da profitieren oder ist das was anderes, was die Ursache ist? Und durch unser Querschnittszentrum auch.
Ja.
Also wir haben hier ein sehr großes Querschnittszentrum in Bad Berka. Und da haben wir auch Psychologen, die im Zentrum arbeiten. Und die stehen uns auch zur Verfügung, wenn wir die Hilfe brauchen.
Das ist
ja sehr vorteilhaft.
Mhm. Ja. Und ist es ja so, dass ich die Wirbelsäulenchirurgie in den letzten 30 Jahren unglaublich entwickelt hat, gerade in Bezug auf minimalinvasive Verfahren. Wo geht es denn noch hin, beziehungsweise was bedeutet das denn für die Therapie von, ich sag mal, der ständig unter oder vieler Bevölkerungsschichten, die unter Wirbelsäulenbeschwerden leiden?
Ja, tatsächlich. Also minimalinvasive Chirurgie ist jetzt gang und gäbe in der Wirbelsäulenchirurgie. Und wir versuchen, die Eingriffe, soweit das geht, natürlich in minimalinvasiver Technik durchzuführen. Das ist vorteilhaft für den Patienten, für die Rehabilitation der Patienten. Also wir haben jetzt da bei uns an Bord zum Beispiel thoracoskopisch, also thoracoskopisch, dass wir auch die Bandscheibenvorfälle thorakal machen. Die sind mit 3D-Monitoren, also da sitzt der Operateur sehr bequem, hat seine 3D-Brille und operiert dann, macht auch Spaß bei der OP und der Patient profitiert ja natürlich sehr. Die minimalinvasiven Varianten dann zum Schrauben einbringen, sind jetzt dann Standard in der Wirbelsäulenchirurgie, mikroskopisch dann sowieso. Und was wir jetzt dann auch regelmäßig machen, wenn der Patient zum Beispiel kommt mit einer Krümmung in der Wirbelsäule, der Wirbelsäule, die sehr exotisch ist, wo die Vorstellung nicht so einfach ist, dann lassen wir ein 1:1 Modell von seiner exotischen krummen Wirbelsäule herstellen mittels 3D-Drucker. Und dann haben wir in der Hand seine reale Wirbelsäule als 3D-Druck. Und diese 3D-Druck können wir auch sterilisieren und dann nimmt man das mit auch im OP-Saal. Dann habe ich den Patienten vor mir liegen und habe ich seine Wirbelsäule in der Hand. Und da kann ich genau bessere Orientierung schaffen dadurch. Und haben wir auch die Möglichkeit, wenn der Patient zum Beispiel durch diese krumme Wirbelsäule ein Spezialimplantat benötigt, zum Beispiel Wirbelkörperersatz, wo die Standardimplantate nicht passen, weil seine Wirbelsäule speziell ist und krumm ist, dann haben wir auch die Möglichkeit, durch diese CT-Datenbank, dass wir ein 3D-Implantat extra individuell für ihn herstellen lassen. Und dann wird das dann für ihn implantiert. Also das ist großer Vorteil und wird als Standard auch bei uns dann gemacht. Und was jetzt dann neu kommt, Roboterchirurgie, da kann Herr Wojciechowski jetzt dann für die Endoprothetik dann mehr sagen. Da sind wir jetzt dann dran.
Wir sind jetzt dran, also das ist wirklich, kommen die modernen Techniken. Also ich muss sagen, mit meiner invasiven Endoprothetik, das war für mich logisch. Also ich bin viele Jahre dran, weil ich am Anfang aus Sportorthopäde war. So die Arthroskopien, so kleine Schnitte, dann das Gelenk untersuchen, eventuell verbessern. So, ich wollte nicht am Anfang die Endoprothetik machen. Hat sich aber so entwickelt und dann habe ich immer bevorzugt, dass ich ein bisschen weniger schneide, dass sie kleine Trauma mache, dass das weniger blutet, dass die Patienten dann besser profitieren. Und ich muss sagen, ich hatte auch Glück, dass ich eine so Hospitation in Miami in Amerika hatte, wo ich die mini-invasive Endoprothese vor 20 Jahren schon gesehen habe. Also wo das damals auch in Amerika am Anfang war. Und ich war begeistert. Ja, muss sagen, das war also ältere Menschen, Endoprothetik, aber trotzdem war was ich von Arthroskopien kennengelernt habe. Also das minimalinvasiv, wenig blutet, dass die Patienten schneller wieder auf die Beine kommen. Dazu sind noch die anästhesiologischen Methoden gekommen. Also die Anästhesie ist jetzt mehr schonend. Da müssen wir auch sagen, die Operation selbst manchmal ist nie so groß Belastung, aber die Anästhesie also ist auch wichtig und Teil der Operation. Ja. Und wenn die Kollegen wirklich so gut sind und können auch die schonende Techniken machen, profitieren unsere Patienten. Ja. Also das ist wirklich Teamarbeit. Das ist nicht nur, dass der Operateur sich vorbereitet hat, dass Implantate ausgewählt hat, dass er die Technik durchgeführt hat. Wichtig sind die anderen Fachrichtungen, Vorbereitung vor der Operation. Das, ich sage immer, das ist wirklich Teamarbeit. Das ist damit, da müssen wir auch unsere Kollegen wirklich auch loben und wir sind sehr froh, dass wir sie haben. Dann kommen weitere Techniken, dass wir das noch besser präzisieren, also dass wir mit Robotik arbeiten, dass die Implantate besser stehen, also dass dass wir noch eine Kontrolle haben. Mhm. Also mit Erfahrung und Jahren kommt Erfahrung, also die Prothesen so ungefähr so stehen. Aber dass wir für Patienten aus Sicherheit haben, noch eine Präzisierung. Also dass das noch mehr präzisiert, ja, dass wir es im Saal gleich wirklich prüfen können und sagen, jetzt ist die beste Variante für das Patient und eventuell die Prothese. Das ist Operation, wie ich sage, ist nicht für ein paar Jahre oder für ein paar Monate. Also die gute Prothese muss 15, 20 Jahre funktionieren. Mhm. Genau, die Patienten, welche noch länger mit guten Prothesen versorgt waren. Mhm. So, das ist schon einmal und wirklich gut und präzisieren und jede Besserung der Therapie oder der Operation spielt für uns Rolle und wir sind wirklich also im Weg, sich zu verbessern, noch weiter es zu entwickeln.
Aber das klingt ja so, als ob Sie beide so ein bisschen, ich sag mal, natürlich Ärzte sind und spezialisierte Ärzte, aber auch so ein bisschen, ich sag mal so, an ihr Faible für Ingenieurskunst haben, was man alles so haben kann. Oder habe ich das falsch verstanden?
Die Orthopädie ist letzten Endes auch Ingenieurkunst, muss man sagen.
Ja.
Ja. Also ich hatte als Schüler hatte ich tatsächlich den Wunsch, so Richtung Ingenieur dann zu werden. Und dann, als ich dann Medizin studiert habe, dann habe ich da meinen Traum in der Orthopädie gefunden. Ja, okay, aber das ist mein alter Traum. Dann mache ich doch Orthopädie und nicht was anderes. Ja. Extra deswegen,
Das können wir sagen, also wir sind Handwerker der Medizin. Und manche von uns sind wir wirklich echte Künstler, also wie Da Vinci, sehr schön filigran was modellieren und haben auch dazu Gefühl. Und wir sind Handwerker, also das ist wichtig zu sagen.
Und wie wir alle wissen, Handwerk, gute Handwerker sind überall herzlich willkommen. Ich sage herzlichen Dank an meine beiden Gäste heute bei den frechen Fragen an Chefärzte, an Professor Zsuzsa. Vielen, vielen Dank. Und an Dr. Wojciechowski. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Alle weiteren Folgen von den frechen Fragen, auch als Videopodcast, finden Sie unter www.zentralklinik.de. Bis zum nächsten Mal.